Bevor wir anfangen, ein kurzer Hinweis. In diesem Podcast geht es um sexuelle Gewalt und ihre Folgen für die Betroffenen. Das kann belastend und retraumatisierend sein. In den Shownotes findet ihr einen Link zu Hilfsangeboten.
Fire.
Bisher bei Vor aller Augen.
Aber das Empfinden bleibt natürlich trotzdem aus dieser kindlichen Haltung heraus geprägt, dass du mitbeteiligt warst, dass du mitschuld bist für das, was dir widerfahren ist, dass du zum Beispiel nicht Nein gesagt hast, dass du nicht schreiend weggelaufen bist oder dich gewehrt hast.
Ich glaube, jedem ist bewusst, dass die Menschen, die so etwas erlebt haben, dass deren Leben einfach anders verläuft, als wenn sie das in jungen Jahren nicht erlebt hätten. Das begleitet sie ein ganzes Leben.
Dinge wurden gesehen, aber nicht verstanden. Oder man hat sich geweigert, sie zu verstehen, weil dann hätte man ja handeln müssen.
In einem Moment, in dem Fabian besonders verzweifelt ist, spricht er mit seiner Mutter, bei ihr zu Hause. Er ist damals um die 20. Genauer kann ich es ihr nicht sagen, weil Fabian anonym bleiben möchte. Er ist damals nervös. Aber es muss raus.
Ich weiß auch nicht mehr genau, warum es mir da so schlecht ging. Es war halt zu Zeiten der Depression. Und da hatte ich regelmäßig Phasen, wo es mir nicht gut ging. Und das war eine davon.
Das ist, damit es gleich klar ist, auch nicht Fabians echte Stimme, damit ihn niemand erkennt. Wegen seiner Depression ist er zu dem Zeitpunkt in Therapie, erzählt er uns. Und sein Therapeut ist bis dahin der Einzige, der weiß, was Fabian gleich seiner Mutter erzählen will.
Ich habe dann ziemlich um den heißen Brei herumgeredet und irgendwelche Gedankenexperimente aufgestellt. Ja, würdest du mich noch lieben, wenn ich irgendwelche Vorstellungen hätte, die in der Realität total schädlich sein würden?
Das Gespräch hat Fabian in seinem Kopf bis dahin schon öfter durchgespielt. Was er nicht weiß, ist, was seine Mutter dazu sagen wird. Wie reagiert man da als Mutter? Er hofft, dass sie verständnisvoll ist, wie er sie kennt. Aber was, wenn nicht? Was ist der Worst Case? Enttäuschung? Angst? Wut? Tatsächlich versteht seine Mutter dann aber gar nicht so genau, was er überhaupt sagen möchte. Fabian versucht, konkreter zu werden.
Ich habe sie gefragt, würdest du mich noch lieben, wenn ich problematische Fantasien hätte? Da hat sie als sorgenvolle Vermutung geäußert, vielleicht wäre ich ja gewaltbereit, also dass es auf sowas hinausläuft.
Darum geht es Fabian aber nicht. Es geht um seine Sexualität. Genauer gesagt, er sagt seiner Mutter damals, dass er pädophil ist, dass er sich von Kindern angezogen fühlt, dass sie in seinen sexuellen Fantasien vorkommen. So geht das geschätzt 1% aller Männer, dass sie eine pädophile Neigung haben. So ist der Fachbegriff. Bei Frauen sind es wohl nur sehr wenige Einzelfälle. Die Datenlage ist zugegeben, aber sehr dünn. Was es dafür in Masse gibt, sind damit verbundene Ängste, Ressentiments und Drohungen. Das Wort pädophil wird oft sehr abwertend verwendet. Von pädophilen Männern, vor denen muss man sich fernhalten. Solche Sätze hat auch Fabian mitbekommen.
Also ich habe zum Beispiel gelesen, dass die Pädophilen alle tickende Zeitbomben sind, die sich eh nur so und so lange zurückhalten können. Man liest Dinge wie einfach direkt wegsperren oder halt noch Schlimmeres.
Klar, dass er deshalb auch irgendwie Angst vor der Reaktion seiner Mutter hat. Und dieses Gespräch ändert tatsächlich auch viel für ihn. Warum? Und warum ihn seine sexuelle Präferenz nicht zwangsläufig zu einem Täter macht, darum geht es in dieser Folge. Ihr hört Vor aller Augen, ein Podcast über sexuelle Gewalt an Kindern und wie sie sich bekämpfen lässt. Ein FIO Original, produziert von der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Vincent Vitus Leitgeb und das ist Folge 7. Therapie statt Taten.
Gesprochen wird,
ja,
oder so.
Wie er das wahrnimmt, das hätte ich ja
das
auch noch
ich auch
mal.
Ganz gut.
Fabian ist heute Mitte 20. Genauer werde ich es an der Stelle, wie bei anderen persönlichen Details, nicht sagen. Ich habe ihn gemeinsam mit meiner Kollegin Marisa Gierlinger interviewt. Die Webcam war bei unserem Zoom-Gespräch so eingestellt, dass nur ein leerer Raum zu sehen war. Wir wissen beide also auch selbst nicht, wie Fabian aussieht. Aber was wir noch sagen können, ist, er studiert gerade ein technisches Fach, und zwar im Norden von Deutschland. Seit dem Gespräch mit seiner Mutter ist zum Zeitpunkt unseres Interviews schon einige Zeit vergangen. Und dazu kommen wir auch gleich wieder. Aber erst gehen wir noch zurück in seine Jugend. An den Moment, an dem Fabian klar wird, was mit ihm los ist.
Ich glaube, ganz klar war es mir, da war ich ungefähr 16. Und da hatte ich den Impuls, mir fiktiv Pornografie mit Kindern anzugucken, also sogenannte Hentais, gezeichnete Darstellungen. Da dachte ich mir, ja, sowas gibt's ja, das ist ja nur Fiktion. Mal gucken, ob man was dazu findet.
Hentai, das sind gezeichnete oder animierte Pornos im Anime-Stil. Und darunter gibt es dann viele Unterkategorien, in denen eben auch Dinge abgebildet werden, die real nicht möglich wären oder die verboten wären. Zum Beispiel kindliche Protagonistinnen. Das scheint einige Menschen zu reizen. Und auch Fabian ist damals neugierig. Auch wenn er noch nicht klar sagt, ich bin pädophil.
Es war für mich halt eindeutig, Kinder kommen in meinen sexuellen Vorlieben durchaus vor.
Fabian weiß aber auch, dass das gesellschaftlich nicht akzeptiert ist. Das sieht er vor allem online, wenn er sich zu dem Thema informieren will. Auf YouTube zum Beispiel, wo er Berichte über Pädophilie anschaut, um das besser zu verstehen.
Meistens sind die Darstellungen, die gehen an sich noch ganz klar. Aber ja, spätestens in den Kommentaren findet man echt gruselige Sachen.
Das heißt, da sind dann Beschimpfungen drunter, Hasspostings. Heute hat Fabian manchmal das Bedürfnis, da mitzudiskutieren, Dinge richtig zu stellen. Aber
die Angst, selbst öffentlich der Pädophilie bezichtigt zu werden, ist dann doch meistens zu groß, mich da großartig zu äußern. Also es wird dann, egal wie sachlich man darauf eingeht, schon der Verdacht geäußert, man will sich ja eigentlich selbst nur an die Kinder ranmachen.
Als Teenager wächst so der Druck. Fabian entdeckt mehr Dinge, die ihn erregen. Und er ist sich dann ziemlich sicher, dass er diese sexuelle Präferenz hat. Er weiß aber nicht so recht, ob er mit irgendjemandem darüber sprechen kann. Was er weiß, ist, dass er sich unter Kontrolle behalten muss. Einmal verliert er sie dann aber.
Also es gab einen Vorfall, da habe ich mir Missbrauchsabbildungen angesehen, danach gesucht. Und da war dann tatsächlich eine sehr starke Angst vor Strafverfolgung. Also einerseits natürlich, ob dieses Verhalten jetzt symptomatisch dafür ist, dass ich ein erhebliches, tatsächliches, unmittelbares Missbrauchsrisiko habe. Aber auch, dass man mich ermitteln kann und ich ja Konsequenzen für mein Verhalten spüren muss.
Das ist in einer Zeit, in der Fabian sowieso schon in Therapie geht. Das hatte ich vorhin schon gesagt, wegen seiner Depression. Die verläuft, wie diese Krankheit eben verläuft. Es gibt mal bessere Phasen und mal schlechtere. In depressiven Phasen ist alles wie eine Abwärtsspirale. Und in so einem Moment vertraut er sich dann zum ersten Mal einem anderen Menschen an, seinem Therapeuten.
Mehr oder weniger impulsiv. Also ich wollte unbedingt die Frage loswerden, was er davon hält, wenn Menschen diese Präferenz haben. Und er hat dann natürlich direkt die Verbindung zu mir gezogen, dass ich das dann wahrscheinlich habe.
Und kurz darauf spricht Fabian eben auch mit seiner Mutter. Er fragt erst einmal allgemeiner. Würdest du mich noch lieben, wenn ich problematische Fantasien habe? Sie äußert dann ihre Sorge, dass er gewaltbereit sein könnte. Fabian sagt, nein, ich habe eine pädophile Neigung.
Und ich habe dann die Erkenntnisse aus meiner damaligen Therapie auch weitergegeben und sie ist der Meinung, sie kennt mich und sie hält mich für einen sehr empathischen Menschen. Sie war der Meinung, ich wäre nicht in der Lage, jemandem etwas anzutun und vertraut mir da völlig.
Sie reden danach auch noch öfter darüber, sagt Fabian.
Ich habe dann halt gemerkt, dass dieses Outing auch unheimlich entlastend sein kann, wenn man dieses Geheimnis nicht mit sich herumtragen muss. Und dass man nicht total verurteilt wird dafür, was man fühlt. Und dieses Feedback halt auch von einer mir nahestehenden Person zu kriegen, war total wichtig in dem Moment.
Trotzdem bleibt die Situation natürlich sehr belastend für ihn. Soll er es auch seinen Freunden sagen? Was, wenn er noch einmal die Kontrolle verliert und reale Missbrauchsdarstellungen ansieht? Was, wenn er ein Kind in Gefahr bringt? Besonders in depressiven Phasen macht sich Fabian darüber große Sorgen.
Das hat dann auch die Gedanken verstärkt im Sinne von, vielleicht bin ich ja tatsächlich ein erhebliches Risiko. Und der Gedanke, einem wehrlosen Menschen was anzutun, ist und war für mich unerträglich.
Am Ende sind es mehrere Dinge, die ihn dazu bringen, etwas Neues zu probieren. Unter anderem ein Ratschlag seines bisherigen Therapeuten. Und ein YouTube-Video von Follow Me Reports, einem YouTube-Kanal von Funk.
Hey, du bist Therapeut.
Genau.
Was genau passiert hier, wenn jemand zum ersten Mal zu dir kommt?
Es wird ein Termin ausgemacht erstmal. Und dann ist erstmal ein Kennenlernen und eine sogenannte Anamnese.
Darin kommt auch ein Therapeut vor, vom Präventionsnetzwerk Kein Täter werden.
Der war sehr gut, sehr empfehlenswert. Der Therapeut hat einen sehr kompetenten Eindruck gemacht. Und gleichzeitig hatte ich das Bedürfnis, das Angebot auch in Anspruch zu nehmen. Weil ich ziemliche Ängste entwickelt habe und ein großes Unwohlsein, was die Präferenz angeht.
Es kann ja eigentlich nur gut gehen, denkt Fabian. Schlimmer kann es dadurch nicht werden. Also meldet er sich dort.
Also auch hierher zu kommen, ja, also überhaupt hier anzurufen, sich an uns zu wenden, eine E-Mail zu schreiben und dann zu sagen, okay, ich nehme jetzt dieses Erstgespräch wahr, ich gehe dahin, ja, und halte mein Gesicht dahin und erzähle dann, was mit mir los ist. Das ist so, im Nachhinein sagen das ganz viele, das war so während der gesamten Therapie war das der schwierigste Schritt überhaupt.
Das sagt Hannes Gieseler.
Und wenn der geschafft ist, dann wird es auch leichter und dann läuft es auch ganz gut für die meisten.
Gieseler arbeitet seit 7 Jahren als Arzt im Präventionsnetzwerk Kein Täter werden, am Standort bei der Charité in Berlin. Er hat Medizin studiert und wollte eigentlich Chirurg werden, sagt er uns. Irgendwann ist er dann aber im OP-Saal gestanden und hat gemerkt, das ist es doch nicht. Er landet im psychiatrischen Bereich und spezialisiert sich dann auf Sexualmedizin. Heute ist Gieseler knapp über 40 Jahre alt. Er führt bei Kein Täter werden Erstgespräche, gibt Medikamente aus und leitet Therapiegruppen, auch die von Fabian. Gieseler können wir über die Webcam übrigens auch sehen. Er lehnt tief in seinem Stuhl, hat etwas längere Haare, eine Brille. Er findet gut, wenn sich gerade Menschen wie Fabian melden, sagt er.
Ja, also je jünger die sind, umso weniger ist sozusagen schon passiert. Und dann kann man eher die durch ein übergriffsfreies Leben bringen, als wenn die dann vielleicht schon 40 sind und dann kommen, wenn irgendwas passiert ist, was ja auch häufig der Fall ist.
Das Programm Kein Täter werden wurde 2005 in Berlin gestartet. Inzwischen gibt es Standorte in ganz Deutschland. Menschen, die sich sexuell zu Kindern hingezogen fühlen, können sich dort kostenfrei und komplett anonym behandeln lassen. Bisher haben sich etwa 11.000 Menschen dort gemeldet. 1.400 haben am Ende eine Therapie begonnen. Das Ziel des Programms ist es, Kinder vor sexueller Gewalt zu schützen. Aber dafür müssen Menschen mit pädophiler Neigung erst genau verstehen, was das eigentlich ist.
Das anzuerkennen, dass auch das eine sexuelle Präferenz ist und eben keine Perversion oder sowas, ja, also nichts irgendwie Abartiges oder per se Krankes, ja, und dass es eben als sexuelle Präferenz nicht ausgesucht ist und eben vorkommt im Spektrum der Möglichkeiten.
Was er damit meint, lässt sich verkürzt so zusammenfassen. Jeder und jede von uns hat sehr individuelle sexuelle Vorlieben. Da geht's einerseits um das Geschlecht des Sexualpartners, das man anziehend findet. Frau, Mann, divers. Dann geht es um das körperliche Entwicklungsstadium. Ein pädophiler Mann interessiert sich zum Beispiel für 7-jährige Mädchen ohne sekundäre Geschlechtsmerkmale. Andere Menschen interessieren sich für pubertäre Körperschemata. Das nennt man dann hebephil. Und dann geht es am Ende auch noch um die Art des sexuellen Kontakts, die man sich mit dieser Person wünscht oder die einen erregt. Oft hat ein Mensch dabei auch mehrere Präferenzen nebeneinander. Jemand mit pädophiler Neigung kann sich auch von erwachsenen Frauen angezogen fühlen. Es kann sehr komplex sein. Und wie sich diese sexuelle Präferenz genau entwickelt, ist wissenschaftlich dabei noch nicht geklärt, sagt uns Hannes Gieseler.
Es gibt immer Nuancen, in denen sich das unterscheidet. Und da spielt eben tatsächlich, da wird so ein bisschen wahrscheinlich eine genetische Komponente geben. Es wird auch die eigene Geschichte, die eigene Lerngeschichte, die eigene Sozialisierung und so weiter, das wird alles irgendwie eine Rolle spielen. Also wir sagen mal so, das ist ein biopsychosoziales Modell.
Gisela vermutet, dass die Pubertät dabei eine ganz wichtige Rolle spielt, welche Präferenzen wir ausbilden. Aber ganz wichtig ist ihm, niemand wählt die aus. Niemand entscheidet sich aktiv für oder gegen seine Neigung. Man kann sie auch nicht einfach wegmachen, wie das Patienten von Gisela sich oft wünschen.
Ja, das ist immer noch ein häufiger Wunsch, obwohl wir ziemlich genau wissen oder zumindest im Moment keine evidenzbasierte Möglichkeit sehen, das auch zu tun. Ja. Aber der Wunsch ist häufig da, eben die Neigung einfach loszuwerden irgendwie.
Menschen mit pädophiler Neigung müssen stattdessen also akzeptieren, dass sie diese Präferenz haben. Und sie müssen lernen, das eigene Verhalten daran anzupassen, damit sie gegenüber Kindern eben nicht übergriffig werden.
Und das Ziel der Therapie ist es, dass sie nicht mehr darunter leiden. Damit sind die auch geheilt auf ihre Art und Weise. Es war die Neigung nicht weg, aber der Leidensdruck ist weg. Und das ist ja eigentlich der Anspruch, den man so als Therapeut oder Therapeutin hat.
Wie viele Menschen das betrifft, ist dabei auch wieder schwer zu sagen, das habe ich vorhin schon angedeutet. Eine Schätzung sagt 1% aller Männer. Kein Täter werden zitiert außerdem Studien, in denen rund 4-9,5% der Befragten gesagt haben, dass sie schon einmal sexuelle Fantasien mit Kindern hatten. Weil darin aber nicht gefragt wurde, wie dauerhaft und wie intensiv die Fantasien waren, ist das nicht ganz so aussagekräftig. Und es ist natürlich auch ein Thema, bei dem viele nicht ganz offen antworten. Teilweise bewusst, teilweise aus Scham, teilweise aber auch, weil sie sich das selbst nicht eingestehen. Die sich bei Gisela dann vorstellen, sind jedenfalls ein Querschnitt der Gesellschaft. Vom Akademiker bis zum Arbeitslosen. Jung und alt.
Ja, ich würde jetzt mal sagen, die sind häufiger nicht in Beziehung, was ja irgendwie also häufiger als der Durchschnitt, als der Bevölkerungsdurchschnitt nicht in Beziehung, was ja aufgrund der sexuellen Präferenz irgendwie auch so ein bisschen nachvollziehbar ist. Aber ich würde auf der anderen Seite auch sagen, die sind häufiger in Beziehung, als man das vielleicht annehmen würde.
Einige der Männer haben selbst Kinder, sind verheiratet, weil sie eben auch Erwachsene anziehend finden.
Auch die eine exklusive Ansprechbarkeit haben, also eigentlich gar keine sexuelle Erregung zumindest mit Fantasien von Erwachsenen empfinden, haben durchaus Familien, Kinder, Beziehungen. Nicht so häufig, aber es gibt es auf jeden Fall.
Auch Fabian erzählt uns, dass er sich nicht nur von Kindern sexuell angezogen fühlt.
Wenn ich ein für mich sexuell attraktives Kind sehe, dann unterscheidet sich das für mich im Gefühl nicht wesentlich davon, wie wenn ich einen sexuell attraktiven Erwachsenen sehe.
Er will dabei aber niemals einem Kind gegenüber übergriffig werden. Das ist das erklärte Ziel seiner Therapie. Er hat sich auch noch nie in ein Kind verliebt.
Ich würde es aber auch nicht für ausgeschlossen halten, also dass es nicht theoretisch möglich wäre, weil hinter der Präferenz ja nicht nur die sexuelle Ansprechbarkeit, sondern auch ein Beziehungsbedürfnis steckt.
Eine Beziehung hatte er 1,5 Jahre lang, noch vor seiner Therapie, mit einer Frau. Die Partnerschaft sei sehr erfüllend gewesen, sagt Fabian uns. Auch wenn er seiner Freundin damals nichts von seiner pädophilen Neigung sagt. Damals, erzählt er uns, hat er noch die Vorstellung, das darf niemand wissen. Dafür werde ich sowieso verurteilt. Das muss ich mit ins Grab nehmen. Dass er heute offener spricht, liegt an Fabians Therapie. Das Interview gibt er uns nur nach Rücksprache mit Hannes Gieseler, weil das zu seinem Therapieziel passt, dass er die Neigung als Teil von sich akzeptieren und sich in ausgewählten Situationen öffnen muss. Der Weg dahin, beginnt bei ihm ja vor ungefähr 2 Jahren. Er sieht dieses YouTube-Video und beschließt, sich bei Kein Täter werden zu melden. Er füllt das Kontaktformular auf der Webseite aus, wird zum Standort in Berlin eingeladen und hat ein erstes Gespräch. Über seine Gefühle, seine Vergangenheit, für so einen ersten Eindruck. Dann folgt eine Art Test, wie Fabian sagt.
Mir wurden mehrere Bilder gezeigt, sowohl von Erwachsenen als auch von Kindern, sowohl männlich als auch weiblich. Und ich sollte dann halt bewerten, wie sehr mich welches Bild sexuell anspricht.
Kein Täter werden will damit herausfinden, ob es überhaupt eine sexuelle Ansprechbarkeit für ein vor- oder frühpubertäres Körperschema gibt. Und wenn ja, für welches? Uns gegenüber sagt Fabian dazu, dass er ganz zu Beginn von 8-9-Jährigen angezogen war. Dass er dann aber entdeckt hat, dass ihn auch andere Altersgruppen ansprechen. Er sagt aber auch, dass er sich nur von manchen Kindern angezogen fühlt. Nicht jedes Alter ist interessant, nicht jedes Aussehen. In seinem Erstgespräch wird dann auch noch überlegt, ob das Netzwerk wirklich helfen kann. Gibt es ein sinnvolles Therapieziel? Kann Fabian geholfen werden? Will er sich wirklich helfen lassen? Das sind wichtige Kriterien.
Und dann gab es noch mehrere Gruppensitzungen mit quasi allen. Das waren alles neue Teilnehmer. Wo es dann darum ging, auch einen Eindruck für die folgenden Gruppentherapiesitzungen zu kriegen. Und wahrscheinlich, um noch weitere Sachen über uns zu erfahren und warum wir hier sind und was wir erreichen möchten. Und dann erst kam es einige Zeit später zum Erstgespräch mit einem meiner Therapeuten, die ich jetzt habe.
Danach wird Fabian in eine Gruppe eingeteilt. Am Anfang sind sie zu viert, später zu siebt. Und sie treffen sich jede Woche in Berlin. Aber wer da genau bei ihm sitzt, kann Fabian trotzdem nicht sagen.
Wir haben am Anfang die Regelung getroffen, dass sich jeder am Anfang vorstellt mit einem Namen und dass keine Nachfrage gestellt wird, ob das der reale Name ist oder nicht. Ich weiß, wie die alle aussehen. Ob die wirklich so heißen, wie sie heißen, weiß ich nicht.
Ich weiß zum Beispiel auch nicht, ob Fabian sich in diesen Runden auch mit Fabian vorstellt oder nochmal anders, ob er da seinen echten Namen nennt oder nicht.
Wir haben dann immer eine relativ umfangreiche Eingangsrunde, wo Statistiken erhoben werden zu unserem, sage ich mal, sexuellen Verhalten. Sowas wie die Anzahl der Orgasmen letzte Woche. Und die Erregbarkeit bezogen auf die Körperschema von einer Skala von 1 bis 10. Oder was für Medien wir konsumiert haben.
Hannes Gieseler sagt uns, dabei geht es darum herauszufinden, wie stark die Männer sich gerade mit ihrer Sexualität beschäftigen. Die Häufigkeit der Selbstbefriedigung sei da eine ganz gute Größe. Oft werden auch Fragebögen ausgeteilt, die zu Forschungszwecken ausgewertet werden, was übrigens auch in anderen Gruppentherapie-Settings öfter vorkommt. Und nach diesem eher standardisierten Auftakt können die Gruppenmitglieder jede Woche eigene Themen vorschlagen, die sie gerade beschäftigen, rund um Beziehungen oder Sexualität. Fabian spricht einmal zum Beispiel über seine Selbstbefriedigung.
Also ich hatte ja früher einen sehr entspannten Umgang mit Fiktivpornografie, dass ich mir das angeguckt habe und dachte, das ist ja sowieso nur für die Fantasie und das ist okay. Und mittlerweile habe ich das Phänomen, dass mir mein Moralbewusstsein halt so herausgearbeitet wurde, dass wenn ich mir Fiktivpornografie angucke, oft mein erster Impuls ist, mir jetzt nochmal genau vorzuerzählen, warum das, was da dargestellt wird, in echt nicht okay ist.
Das ist einerseits natürlich gut, dass er das reflektiert. Es kann aber auch zu weiteren Problemen führen. Diese Masturbation könnte ja auch dazu dienen, Stress abzubauen. Und wenn Fabian nicht masturbiert, dann bleibt dieser Stress. Die Masturbation kann also eine sogenannte Ersatzhandlung sein.
Die halt opferlos ist. Ich muss mir halt keine Missbrauchsabbildungen angucken, wenn ich mir halt die opferlose Fiktivpornografie angucken kann.
Und über solche Dinge sprechen die Patienten dann in Gruppensitzungen. Was hat zu Stress geführt und wie kann ich den in Zukunft vermeiden?
Also ein wesentlicher Risikofaktor war für mich das Kiffen. Ich habe in meiner depressiven Phase sehr lange Zeit regelmäßig gekifft und das senkt meine Hemmschwelle. Bei diesem einen Vorfall mit den Missbrauchsabbildungen war das wahrscheinlich sehr ausschlaggebend, dass ich da high war.
Den Risikofaktor Kiffen spricht Fabian dann in der Therapie an.
Man guckt sich an, welche Faktoren spielen denn eine Rolle, damit das zu unterlassene Verhalten überhaupt einsetzt. In dem Fall das Kiffen. Und am Ende werden so die Konsequenzen gegenübergestellt. Langfristige, kurzfristige, positive, negative. Und da ist dann natürlich wünschenswerterweise das Fazit: Ja, es geht mir dann kurzfristig gut, aber langfristig ist es halt problematisch. Und deshalb lasse ich es sein.
Solche negativen Einflüsse zu finden und ihnen entgegenzuwirken, ist sehr wichtig in der Therapie, sagt uns auch Hannes Gieseler.
Ja, wir wissen ja ungefähr, was die so mitbringen und wo es bei denen so ein bisschen hapert. Ja? Und dann kann man wie in so einem Baukastenprinzip vielleicht am ehesten kann man gucken, was jetzt im individuellen Fall tatsächlich da ist und was nicht da ist und woran man arbeiten kann.
Bei Fabian ist es aber wohl verhältnismäßig einfach. Er ist jung und bewegt sich noch nicht in sehr festgefahrenen Verhaltensmustern. Sein Risiko, auch Täter zu werden, schätzt Gieseler gerade für eher gering ein. Es habe schwierige Situationen gegeben, aber die habe Fabian gut überstanden. Nur, wie ist das bei den anderen? Bei solchen, die vielleicht schon straffällig geworden sind, die Kindern tatsächlich Gewalt angetan haben.
Wenn jemand einen Übergriff begeht, dann hatte der verschiedene Risikofaktoren. Es ist selten nur einer, also es ist selten zum Beispiel nur die Pädophilie, da muss noch irgendwas anderes im Argen sein. Also Klassiker Persönlichkeitsstörung, ja, antisoziale Persönlichkeitsstörung, insgesamt zum Beispiel soziales Umfeld, Leben in generell übergriffigen, missbräuchlichen Strukturen, ja, wo sowas selbstverständlicher ist.
Dazu muss man wissen, Menschen, die als Kinder sexuell missbraucht worden sind, werden später überdurchschnittlich oft selbst zu Tätern. Verhindert man also einzelne Taten, verhindert man damit auch Folgetaten. Kurz gesagt, Tätertherapie ist also immer auch Opferschutz. Und all diese Faktoren zusammen mit einer pädophilen Neigung können zu sexueller Gewalt führen. Sie müssen aber nicht. Es gibt auch viele Missbrauchsfälle, bei denen die Täter gar nicht pädophil sind. Nach Schätzungen bei ungefähr der Hälfte aller Fälle. Andreas V. vom Campingplatz in Lüchte, um mal ein Beispiel zu bringen, soll pädophil gewesen sein. Das hat die Gutachterin im Prozess gesagt. Sie hat sich aber, und das ist wichtig, nicht festgelegt, ob er seine Taten aus sexuellen Bedürfnissen heraus verübt hat oder ob es ihm in erster Linie um etwas anderes gegangen ist, um Macht oder um Überlegenheit zum Beispiel. Oder weil er keine Beziehung zu einer erwachsenen Person aufbauen konnte. Das soll auch sonst bei einigen Pädokriminellen eine Rolle spielen. Bei wieder anderen.
Also auch Intelligenzminderung zum Beispiel ist ein Risikofaktor. Ja, also wenn man das nicht versteht, was man da tut, dann kann das natürlich auch zum Übergriff kommen, klar.
Diese Einordnung ist im Präventionsnetzwerk kein Täterwerden wichtig. Nur weil jemand eine pädophile Neigung hat, stellt er noch nicht automatisch ein Risiko dar. Trotzdem ist die sexuelle Neigung ein Grund zur Vorsicht. Und das ist in manchen Fällen umso dringender als in anderen. Besonders wenn Männer mit der Neigung privat oder beruflich mit Kindern zu tun haben oder wenn sie selbst Kinder haben.
Also grundsätzlich spricht ja nicht jeder, der eine Pädophilie hat, auf jedes Kind an. Also das ist immer schon mal so das Erste. Und insbesondere scheint es bei eigenen Kindern immer noch mal so einen ganz gesunden Abstand zu geben.
Trotzdem gibt es natürlich viele Fälle, in denen Kinder von ihren eigenen Vätern sexuell missbraucht werden. Deshalb ist es bei kein Täterwerden wichtig, die Partnerin, die Ehefrau oder Freundin in die Therapie mit einzubeziehen.
Man kann dem, glaube ich, ganz gut begegnen, indem man das vorbereitet, indem man auch da Szenarien durchgeht, wo es vielleicht irgendwie schwierig werden könnte. Also es kann ja eben auch sein, dass es gar nicht bezogen auf die eigenen Kinder schwierig wird, sondern eher, wenn die dann vielleicht Freunde oder Freundinnen mitbringen. So, und es andere Kinder gibt, die plötzlich sexuell interessant sind. Aber auch dann müssen die ja nicht sofort über die Kinder herfallen.
Und dann gibt es noch eine andere Möglichkeit. Es gibt zum Beispiel auch Medikamente, die zwar auch starke Nebenwirkungen haben, aber den Sexualtrieb unterdrücken.
Ja, also man kann auch sagen, zum Beispiel, wenn ich eine Ansprechbarkeit habe, irgendwie auf Mädchen kurz vor der Pubertät und dann rennen die da plötzlich alle rum und das ist nur ein Bereich von 2, 3, 4 Jahren oder so, dann kann man auch gut mal in der Zeit sexuell impulsdämpfende Medikationen nehmen für die Überbrückung, wenn es zu anstrengend wird. Weil das ist ja eigentlich so der Sinn, ne? Es soll ja einfach nicht zu anstrengend werden, sondern es soll irgendwie ein angenehmes Leben sein.
Gisela und seinen KollegInnen von Kein Täter werden, ist es in jedem Fall wichtig zu zeigen, dass es Wege gibt, wie man mit dieser Neigung umgehen kann. Im Fokus steht bei allen Ansätzen aber immer, dass dabei kein Kind gefährdet wird. Fabian scheint die Therapie sehr zu helfen. Zum Zeitpunkt unseres Interviews ist er schon seit 2 Jahren in Therapie. Er kifft nicht mehr und hat sich inzwischen sogar einigen FreundInnen anvertraut. Bald wird er wohl die Therapiegruppe verlassen.
Ja, also wir haben so eine grobe Obergrenze von 2 Jahren. Und sagen, wenn jemand jetzt jede Woche über 2 Jahre in der Gruppe war, dann reicht das vielleicht auch mal und dann kann man dann auch mal die Gruppe verlassen. Egal, ob das jetzt ein 100%iger Therapieerfolg ist oder eben vielleicht auch noch was fehlt, aber irgendwann muss da nochmal Schluss sein. Und dann gibt es eben die Nachsorgeangebote.
Für Fabian heißt das zum Beispiel, dass er noch in Einzelgespräche geht. Er will sich auch noch mit anderen aus seiner Gruppe vernetzen, damit sie auch außerhalb von Kein Täter werden in Kontakt bleiben können, damit er eine zusätzliche Ansprechperson hat. Und Fabian will weiter in Medien Beiträge über Pädophilie anschauen. Er hat einen Wunsch.
Ja, das Ideal wäre, dass die reine Präferenz nicht skandalisiert wird. Also, dass die Fragen, die sich daran anschließen oder beziehungsweise, dass das Urteil, was darüber gefällt wird, nicht ist, oh, der missbraucht bestimmt Kinder. Sondern, dass da ein bisschen differenzierter hingeguckt wird und man nicht per se ausschließt, dass dahinter vielleicht auch ein total empathischer, ich sag mal, normaler Mensch steht.
Er wünscht sich also, dass die Gesellschaft keinen Widerspruch darin sieht, wenn jemand wie er sich gleichzeitig gegen Kindesmissbrauch einsetzt.
Ich denke, dass das einerseits natürlich Menschen wie mir helfen würde, da total offen mit umzugehen. Zum Beispiel auch, wenn sich jemand nicht sicher fühlt, anhand seines Risikomodells auf anderer Leute Kinder aufzupassen. Dass der dann einfach sagen kann, du pass auf, ich möchte das nicht. Ich bin pädophil und ich möchte das Risiko nicht eingehen.
So etwas zu sagen, ohne vorverurteilt zu werden, das wäre sein Wunsch. Was ja auch eigentlich total sinnvoll wäre, um Kinder zu schützen.
Aber mir ist klar, dass das nicht realistisch ist. Weil das halt noch viel zu viel emotionalen Ballast hat.
Kein Täter werden macht für dieses Ziel auch viel Öffentlichkeitsarbeit. Sie treten in Podcasts auf wie in diesem, in YouTube-Videos, im Fernsehen. Sie versuchen Menschen über soziale Medien zu erreichen. Es geht immer um die, die eine pädophile Neigung haben und auch wirklich Hilfe suchen wollen. Manche sprechen sie auch über Plakatkampagnen an. Oder auf für mich eher überraschenden Wegen.
Da wird in File-Sharing-Börsen, unter anderem auch im Darknet, werden Spots von uns platziert, getarnt als Missbrauchsabbildung. Ja, das läuft darüber, dass im Titel ähnliche, also da stehen dann die einschlägigen Suchbegriffe im Titel. Es ist auch so programmiert, dass sich diese Suchbegriffe immer wieder neu adaptieren an das, was gerade viel gesucht wird. Und anstelle von Missbrauchsabbildung, wenn die das dann aufmachen, kommt dann ein Spot von uns. So, also auch da ist es, also das ist zum Beispiel so ein Beispiel, wo jetzt nicht, man nicht aktiv danach suchen muss, sondern unter Umständen das so ein bisschen untergeschoben bekommt.
Wie viele von den Menschen, die das gesehen haben, dann tatsächlich zum Projekt gekommen sind, wissen sie nicht. Das ist auch schwer zu tracken. Aber immerhin 630 Personen haben direkt über diese platzierten Spots die Webseite von Kein Täter werden besucht. Noch mehr haben den Spot gesehen. Dabei ist es dann schwer zu sagen, ob sie danach einfach gar nichts gemacht haben oder vielleicht doch einfach später mal Kein Täter werden gesucht haben. Eine Erstaufnahme und die anschließende Therapie läuft bei Kein Täter werden dann ja anonym ab. Die Ärztinnen stehen unter Schweigepflicht. Nur für manche Situationen gibt es Ausnahmen.
Was eben auch schon vorgekommen ist, dass es eine konkrete Gefahr für ein konkretes Kind gibt und das Kind dann eben unter Umständen auch bekannt ist.
Das sei sehr selten, sagt Gisela, dass akute Gefahr besteht. Und dann könnte man meistens mit den Klienten, die da zum Netzwerk kommen, eine schnelle Lösung finden, um das Kind zu schützen.
Sei es eben zum Beispiel, dass wir sagen, okay, Sie müssen jetzt aus dieser Situation raus. Sie müssen irgendwie sie jetzt stationär aufnehmen lassen. Oder wir müssen sofort mit Medikamenten zur sexuellen Impulsdämpfung intervenieren. Oder. Ja. Also da gibt's auf jeden Fall immer Möglichkeiten, gemeinsam mit den Klienten da eine Lösung zu finden.
Wenn es eine konkrete Gefahr für ein konkretes Kind gibt, kommt also schon die Polizei ins Spiel. Kein Täter werden ist zwar ein Angebot für Patienten, die sich durch Sexualtherapie Hilfe erhoffen, an erster Stelle steht aber eben auch hier der Schutz von Kindern. Und darüber sprechen wir auch in der nächsten Folge wieder. Aber mit einem nochmal ganz anderen Fokus. Weil das Leid von Kindern eben oft nicht damit aufhört, dass sie aus der unmittelbaren Gefahr befreit werden.
Die Kinder wurden natürlich so falsch wie nur geht vernommen. Ein Polizeibeamter in einem Polizeibüro, also in einer Dienststelle, der dann irgendwie ein Kind befragt, das geht gar nicht.
Vor aller Augen ist ein FAYO Original produziert von der Süddeutschen Zeitung. Wenn ihr jetzt Hilfe sucht oder einen Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin zu dem Thema, dann findet ihr Links dazu in den Shownotes. Es gibt dort zum Beispiel auch die Nummer für das Hilfetelefon sexueller Missbrauch. Das ist bundesweit erreichbar, kostet nichts und ist total anonym. Da können sich Betroffene von sexueller Gewalt melden, Angehörige und eigentlich jeder und jede, der oder die Rat braucht. Die Nummer ist 0800 22 55 530. Redaktion dieses Podcasts hatten Marisa Gierlinger, Jana Stegemann und ich, Vincent Vitus Leitgeb. Produktion und Regie Vitus Aumann und Carlo Sarski. Sounddesign Bonnie Stoef. Redaktion FAYO Isabel Lübert-Rhein und Tristan Lehmann. Gesamtleitung FAYO Tristan Lehmann und Luca Hirschfeld.